Herzlich willkommen zum Nachklapp der Aticon Verwalter-Sprechstunde mit unseren renommierten Expertinnen und Experten aus der Branche. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Moderator, Volker Sossner.
Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Podcast im Nachgang zu unserer Aticon Verwalter-Sprechstunde vom 18. April. Etwas technisch flexibel mussten wir uns verhalten. Unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben netterweise es uns nachgesehen, sind uns zahlreich gefolgt. Und so darf ich den ein oder anderen auch zu unserem Podcast hier willkommen heißen. Wie versprochen, möchten wir Ihnen hier nun im Rahmen oder im Format unseres Podcasts Antworten zu denjenigen Fragen aus Ihrem Kreise geben, welche wir leider halt aus Zeitgründen in unserem Live-Event nicht behandeln konnten. Viele Fragen konnten wir ja bereits in unserem Live-Event beantworten, aber ein paar Fragen, insbesondere auch zu der ein oder anderen Entscheidung aus Ihrem Kreis, sind offen geblieben und deren Beantwortung holen wir nun nach. Aber zunächst möchte ich zu unserem heutigen Podcast ganz herzlich unseren Referenten aus unserer Verwaltersprechstunde willkommen heißen. Unser Referent ist Mitglied des Prüfungsausschusses für den zertifizierten Verwalter bei der IHK Bonn. Er ist ständiger Referent, unter anderem beim VDIV NRW, sowie hier im Hause der IWIA Akademie in Brühl. Und last but not least, meine Damen und Herren, war er 6 Jahre lang tätig als Geschäftsführer einer großen Verwaltungsgesellschaft im regionalen Bereich. Herzlich willkommen nochmals, Herr Dr. Lang.
Ja, ebenso. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Schön, dass Sie hier sind. Ja, Herr Dr. Lang, das, was bereits sehr deutlich sich darstellte, waren ja die Auswirkungen für die Verwaltung nicht unerheblicher Entscheidungen der Gerichte bis hin zu Entscheidungen des Bundesgerichtshofes, welche den Verwalterinnen und Verwaltern in Teilen das Leben erleichtern, aber oftmals leider auch zu schaffen machen und diese beschäftigen, wenn es dann um die Umsetzung geht. Und so ist eine Entscheidung auch direkt in einer Frage einer unserer Teilnehmer aufgegriffen worden und adressiert worden. Und zwar betrifft das Thema der baulichen Veränderung. Es gibt eine BGH-Entscheidung aus März 2023, wo der BGH sich mit dem Thema der baulichen Veränderung, der ein oder andere unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wird sie kennen, beschäftigt hat. Und im Ergebnis der Leitsatz ist ja, dass jede von einem Wohnungseigentümer beabsichtigte bauliche Veränderung des gemeinschaftlichen Eigentums bedarf eines gestattenden Beschlusses, selbst wenn kein anderer Wohnungseigentümer durch die Baumaßnahme beeinträchtigt wird. Seit der WEG-Reform ist das jetzt eindeutig im Gesetz geregelt. Hat dies Auswirkungen auch auf bestehende Situationen ohne Beschlussgrundlage? Ich stelle mir jetzt eine Verwalterin, einen Verwalter vor, der erst mal sehenden Auges, wie man so schön sagt, durch sein Verwaltungsobjekt geht und versucht zu identifizieren, wo habe ich denn jetzt bauliche Veränderungen und gleich diese ab mit der Beschlussfassung. Ist das die richtige Vorgehensweise, Herr Dr. Lang?
Ja, die Frage, die könnte man sich natürlich stellen, ist aber Gott sei Dank, muss man sagen, nicht die richtige oder verpflichtende Vorgehensweise, weil man gucken muss, was ist denn im Zeitpunkt der Beschlussfassung Rechtslage? Ja? Und die WEG-Reform ist ja 2020 in Kraft getreten. Das heißt, ich muss jetzt nicht gucken, dass alles, was nach neuem Recht gilt, schon in den letzten Jahrzehnten so beachtet wurde, sondern eben erst mit Inkrafttreten des Gesetzes. Da wäre eine Rückwirkung verheerend. Ja, das würde dazu führen, dass man tatsächlich sich erstmal Gedanken machen müsste darüber, wie eigentlich der Ursprungszustand, der Sollzustand, der plangerechte Erstherstellungszustand einer Wohnungseigentümergemeinschaft ist und wie sich dieser Sollzustand im Laufe der Jahre vielleicht möglicherweise verändert hat. Diese ganze Untersuchung würde dann auch noch dadurch besonders schwer fallen, als nach alter Rechtslage eben keine Beschlüsse notwendig waren und man möglicherweise Veränderungen vorfindet, die entweder gar nicht besprochen wurden oder die auf dem Bierdeckel mit allen Unterschriften vorhanden sind, aber eben keinen förmlichen Beschluss darstellen und deswegen nicht gesammelt und aufgehoben wurden. Also das wäre eine Detektivarbeit spannend, weil man dann wirklich die Liegenschaften kennenlernen würde, aber das würde man nicht verlangen können. Im Übrigen muss es ja auch sowas wie Rechtssicherheit geben. Wenn man Beschlüsse fasst, muss man sich darauf verlassen können, dass die zumindest, wenn sie der Rechtslage zur Zeit der Beschlussfassung entsprechen, dann nicht hinterher über Bord geworfen werden.
Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Beruhigung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn ich stelle mir gerade vor, bei einem Verwaltungsobjekt, was eine Historie von mehreren Jahrzehnten hat, und da jetzt einzusteigen und möglicherweise wirklich in uralte Beschlüsse einsteigen zu müssen, die abgleichen zu müssen mit der Realität. Also kurzum, es gilt das aktuelle Recht. Ich muss das aktuell gültige, geltende Recht berücksichtigen. Und diese Regelung, mit der auch der Bundesgerichtshof sich beschäftigt hatte, gilt nur auf die Entscheidung seit der Gesetzesänderung, seit 2020, und ist dort anzuwenden.
Genau, seitdem steht es so im Gesetz drin, § 20 Absatz 1. Davor war es auch schon streitig, nicht? Und man muss sagen, eigentlich war es schon damals zu empfehlen, einen Beschluss in der Hand zu haben, weil eben so ein Bierdeckel oder irgendwie ein Handschlag unter, Hauseigentümern, das ist nicht was Rechtssicherheit bietet.
Nein, ich glaube, es sorgt für Transparenz, und ich denke, es hat sich in der Praxis auch über das Thema der Beschlusslammung gezeigt, dass das, was der Gesetzgeber damit als Grundgedanken verfolgt hat, nämlich möglichen Erwerbern auch relativ schnell einen Ein- und Überblick über die Geschehnisse innerhalb einer Gemeinschaft zu geben, sich an der einen oder anderen Stelle durchaus bewährt hat. Ich glaube, insbesondere wenn man die Eigentümer fragen würde, sind die sehr dankbar für diese Möglichkeit, auch wenn es natürlich für die Verwalterinnen und Verwalter Arbeit bedarf. Aber an der Stelle Augenmaß seitens des Gesetzgebers, nicht die rückwirkende Wirkungsentfaltung, sondern nur ab Gesetzesänderung, das heißt seit 2020. Ja, eine andere Entscheidung, die uns mit einer Frage verbunden zugeleitet wurde im Vorfelde unserer vergangenen Verwaltersprechstunde und welche ich gerne Ihnen, Herr Dr. Lang, auch zuleiten darf, an Sie adressieren darf, fand ich ganz spannend, weil sie betrifft eigentlich eine originäre Pflicht, eine Kardinalspflicht, sagt man ja üblicherweise, der Verwaltung. Und zwar in einer Entscheidung aus Dezember 2022 hatte der Bundesgerichtshof sich darüber zu befinden, darüber zu entscheiden, wie sieht es aus, was bestimmte Durchführungspflichten von Beschlüssen angeht. Und dort ist der Leitsatz dieser Entscheidung, dass die Pflicht zur Durchführung von Beschlüssen der Wohnungseigentümer seit der WEG-Reform nicht mehr beim Verwalter, sondern bei der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer liegt. Die Frage unserer Teilnehmerin lautet nun: Bedeutet dies, dass ich als Verwalterin oder Verwalter weniger in der Haftung bin, falls ich Beschlüsse nicht umsetze?
Ja, die Frage ist tatsächlich berechtigt, wenn man das so hört, könnte man verleitet sein, so zu denken. Und ein bisschen was in der Richtung hat sich natürlich auch getan, wenn man mal überlegt, dass bei Beschlussanfechtungsverfahren diese Verfahrenskostenhaftung des Verwalters nicht mehr drin ist seit der Reform. Also man könnte jetzt geneigt sein, sich zurückzulehnen, aber ganz so ist es nicht. Es ist nur komplizierter geworden, obwohl die Reform ja eigentlich erleichtern wollte. Aber an der Stelle ist es ein bisschen komplizierter geworden, und das wirkt sich in der Praxis auch aus. Also man muss zunächst mal konstatieren, dass die Wohnungseigentümergemeinschaft ja vollrechtsfähig ist, und aufgrund dessen ist sie auch verwaltungszuständig. Ja, im Innen- und Außenfeld ist sie verwaltungszuständig. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt. Ohne sie läuft nichts. Und da die aber ein Konstrukt darstellt, das es nicht wirklich gibt, sondern das sich Juristen ausgedacht haben, ein Rechtssubjekt, das man nicht sehen kann, nicht anpassen kann, braucht dieses Konstrukt Organe. Und die Verwaltungszuständigkeit, die kann ein nicht sichtbares, nicht physisch existierendes nicht ausführen, sondern es braucht diese Organe. Und diese Organe nehmen Aufgaben zugewiesene Dinge wahr. Ja, also im Gesetz steht teilweise drin, dass der Verwalter, was weiß ich, einen Wirtschaftsplan aufzustellen habe und sowas. Das ist eigentlich eine Aufgabenzuweisung ans Organ. Ja, das beschreibt trotzdem die Verwaltungszuständigkeit der Gemeinschaft, ist aber eine Aufgabenzuweisung ans Organ. Und das hat folgende Konsequenz: Wenn ich mir den Eigentümer Q vorstelle, den Querulanten, in dessen Dachwohnung es seit Jahren hineinregnet, weil das Dach nicht saniert wird. Das wird aber nicht deswegen nicht saniert, weil die Eigentümer nicht willens wären, irgendwie einen Sanierungsbeschluss zu fassen, sondern weil der Verwalter einfach sich wegduckt und keinen Bock auf den Coup hat. Früher war es so, wenn der Verwalter derartige erforderliche Sanierungsmaßnahmen verschleppt hat und man ihm das nachweisen konnte, dann konnte man als Coup den direkt in Anspruch nehmen. Also eine Direkthaftung. Musste nicht irgendwie übers Dreieck gehen. Das ist jetzt seit der Reform anders. Ich muss über das Dreieck gehen, dass ich die verwaltungszuständige Wohnungseigentümergemeinschaft verklage als Coup. Und die wiederum muss den Verwalter, der nichts gemacht hat, also das eigene Organ sozusagen, wegen der Pflichtwidrigkeit in Anspruch nehmen, einen Regressprozess führen. Jetzt kann es sein, dass nicht nur der Verwalter den Coup nicht mag, sondern die anderen Eigentümer auch nicht. Was denn dann? Na, dann wird im Zweifel kein Regressprozess freiwillig gemacht oder geführt. Und das führt dazu, dass der liebe Coup einen zweiten Prozess führen muss, um die Gemeinschaft zu verklagen, dass sie den Coup verklagt. Na, da werden also drei Prozesse geführt, wo früher ein Prozess geführt wurde. Da wird jetzt jeder sagen, das ist ja aberwitzig. Genau das ist bezweckt worden. Der Gesetzgeber hat ja ausdrücklich gesagt in den Gesetzesmaterialien, dass er das Aufkommen der Rechtsstreitigkeiten im BG-Bereich ein bisschen reduzieren wollte. Das freut übrigens die Anwälte nicht. aber so ist es nun mal. Und es soll ja auch der Befriedung beitragen. Das ist zwar gut, aber jetzt kommt ein kleines Aber trotzdem. Es verkürzt tatsächlich wesentlich die individuellen Rechtsschutzmöglichkeiten des einzelnen Eigentümers. Denn nicht alle Eigentümer sind Coup, sondern es gibt auch Eigentümer, die man gut verstehen kann in ihren Anliegen. Und ich habe das häufig in der juristischen Beratung, wenn die Mandanten zu mir kommen und tatsächlich das Problem haben, dass die Eigentümer völlig aberwitzige Beschlüsse fassen oder dass der Verwalter tatsächlich irgendwie was völlig falsch angegangen ist oder gar nicht angeht, dann kann das durchaus zu erheblichen Schäden für den Einzelnen führen. Und dem dann zu erklären, dass er übers Dreieck gehen muss, ja, also den Verantwortlichen, den Letztverantwortlichen nicht in Anspruch nehmen kann unmittelbar, das funktioniert oft nicht.
Ja, ich denke, das ist ganz, ganz schwierig. Es folgt so ein bisschen an mich. Ich weiß nicht, ob ich dort fehlliege, Herr Dr. Lang. Es folgt so ein bisschen auch der Logik des Gesetzgebers, indem er ja auch die Regelung des § 49 Absatz 2 WEG mit der Prozesskosten, der Möglichkeit der Prozesskostenauferlegung auf den Verwalter als Nichtpartei eines Verfahrens, zum Beispiel bei Anfechtungsklagen, herausgenommen hat über das Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz. Ich glaube, das ist sehr ähnlich zu sehen, ne? Also der Grundgedanke, die Grundhaltung genau, also, des Gesetzgebers. Er wollte es an der Stelle.
Ja, das ist konsequent an der Stelle. Es war ja auch das Ziel, mit der Vollrechtsfähigkeit der Gemeinschaft das Ganze dogmatisch zu vereinfachen, klarer zu machen. Aber es gibt dann Konstellationen, die, weil die Wohnungseigentümergemeinschaft eben wirklich was Spezielles ist, an anderer Stelle dann neue Probleme aufwerfen. Also es ist zum Beispiel rein prozesskostenmäßig ZBO nicht vorgesehen, dass man als Kläger und Beklagter zwingend immer Prozesskosten zahlt, egal ob man den Prozess gewinnt oder verliert. Und das ist ja die Konsequenz, ne? Wenn der Coup erfolgreich die Gemeinschaft verklagt, dann muss er als Mitglied der Gemeinschaft einen Teil der Prozesskosten zahlen, ne? Und das ist natürlich irgendwie misslich.
Ja, absolut. Ich denke auch nachvollziehbar die Gedankenwelt des Gesetzgebers an der Stelle, was er damit bezwecken wollte. Und ich denke, es hat auch sicherlich durchaus seine Vorteile. Und wenn wir vielleicht kurz zurückkommen zur abschließenden Frage unseres Teilnehmers, inwieweit das möglicherweise diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes bedeuten könnte, dass ich dann als Verwalterin, als Verwalter nicht mehr weniger in der Haftung bin, falls ich Beschlüsse nicht umsetze. Ich glaube, das kann man negieren. Es ist einfach nur dann die Frage, wann der Bumerang mich erreicht und wieder zu mir zurückkommt. Es ist halt, wie Sie beschrieben haben, diese Dreieckskonstellation. Aber ja, das ist Haftungsfeld ja, also, deutlich kleiner. Genau.
Theoretisch ist man schon in der Haftung drin, aber in der Praxis habe ich es tatsächlich noch nicht erlebt, dass dieser Weg über das Dreieck auch beschritten wurde.
Das finde ich sehr interessant und das beruhigt natürlich kolossal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser im ersten Aufschlag doch komplizierende, verkomplizierende Weg, den der Gesetzgeber hier manifestiert hat, dann tatsächlich dazu führt, dass in der Umsetzung, in der Praxisumsetzung, in der Auslegung des neuen Gesetzes sich der Kreis im Haftungssinne nicht so häufig schließt. Ich denke aus Sicht der Verwalterinnen und Verwalter sehr begrüßenswert an der Stelle. Ja, kommen wir vielleicht zu einer nächsten Frage, die uns noch, der letzten Frage des letzten Sachverhaltes, die uns noch erreichte im Vorfeld unserer Verwaltersprechstunde. Da geht es um eine Entscheidung, die auch nicht wirklich neu ist, aus dem Jahre 22, September 22, die so ein wenig auch aus unserem beruflichen Branchenkontext entspringt. Es geht um die Selbstbeteiligung in der Gebäudeversicherung. Und dort hat der BGH sicherlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ja entschieden, dass ein in der Gebäudeversicherung vereinbarter Selbstbeteiligung auch dann von allen Wohnungseigentümern gemeinschaftlich zu tragen ist, wenn ein Schaden ausschließlich oder teilweise im Sondereigentum eines Miteigentümers eingetreten ist. Das folgt so ein bisschen der Grundidee, dass der Gesetzgeber, der BGH, vielmehr festgestellt hat, dass er sagt, eine Selbstbeteiligung in der Gebäudeversicherung ist so eine Art quasi Prämie. Das heißt, es gibt einfach festzustellen oder es ist festzustellen, eine Relation, habe ich eine hohe Selbstbeteiligung, das kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer aus ihrem Tagesgeschäft, dann sinkt in der Regel die Prämie. Umgekehrt reduziere ich die Selbstbeteiligung, dann steigt die Versicherungsprämie. Und über diesen Zusammenhang hat der BGH dann konstatiert, dann ist es auch nichts anderes als richtig und fair, wenn natürlich eine Selbstbeteiligung auch verteilt wird, wie die Versicherungsprämie, halt als Quasi-Prämie, nämlich nach MEA, nach Miteigentumsanteilen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, und das ist eben diese Frage, und vielleicht drückt sie auch eine gewisse Not aus, wie gehe ich denn dann als Verwaltung mit Schäden um, die sich innerhalb einer Selbstbeteiligung bewegen? Im konkreten Fall hat der Teilnehmer gefragt, es ist eine Gebäudeversicherung mit einer relativ hohen Selbstbeteiligung von 5.000 Euro. Und wenn schon bei Schadenmeldung ansteht, beziehungsweise erkenntlich ist, ersichtlich ist, dass der Schaden diesen Schwellenwert, diese Selbstbeteiligungsgrenze nicht überschreiten wird. Ja, wie gehe ich mit diesen Schäden um, Herr Dr. Lang? Was würden Sie raten dem Teilnehmer, der uns die Frage gestellt hat?
Also das ist so ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber ich würde eher dazu tendieren, diese Schäden gar nicht sonder zu behandeln. Also ja, auch diese nicht.
Ja.
Weil ich fühle der Entscheidung des Bundesgerichtshofs heraus, dass das gewollt ist. Ja. Es ist nirgendwo ausdrücklich gesagt, aber ich würde meinen, dass es in diese Richtung geht.
Ja, ich denke, das zeigt auch sehr deutlich die Praxis, auch die Praxis in der Umsetzung, teilweise auch unter anwaltlicher Begleitung von Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, Herr Dr. Lang, dass das eigentlich übergreifend die Stoßrichtung ist. Man erwartet tatsächlich von der Verwaltung, dass sie sich dennoch dem Schaden in dem üblichen Umfang, so wie es auch bei einem ganz normal versicherten Schaden ohne eine Selbstbeteiligung im Rahmen der Gebäudeversicherung zu erwarten wäre. Und insoweit ist man gut beraten, dem auch zu folgen. Was sicherlich, meine Damen und Herren, an der Stelle anzumerken ist, ist, dass zwar einerseits der Rat der richtige ist, wenn ich das so sagen darf, auf der anderen Seite ist aber in Praxis tatsächlich sehr misslich sein kann. Und zwar das Szenario, was ich Ihnen da beschreiben möchte, ist folgendes: Wenn Sie einen Schaden in einem solchen Kontext gemeldet bekommen bei einem Ihrer Verwaltungsobjekte mit vereinbarter Selbstbeteiligung und Sie können schon absehen, dass der Schaden unterhalb des vertraglichen SBs sich bewegt und der Sondereigentümer ja dann seine Ansprüche eben nicht an die Versicherung beziehungsweise dann an Sie als Verwaltung richtet mit dem Anspruch, wie der BGH ja richtigerweise gesagt hat, auf Erstattung des Schadens, dann hat die Verwaltung schlagartig natürlich das Problem, bewerten zu müssen, die Ansprüche des Sondereigentümers. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden sicherlich das Szenario kennen, bei Rohrbrüchen beispielsweise in Badezimmersituationen, wenn dann die Erwartungshaltung des betroffenen, schadenbetroffenen Eigentümers ist, dass sein Gäste-WC oder sein Badezimmer doch bitteschön eine komplette Neuverfliesung erhalten soll aufgrund des Leitungswasserschadens und die Wohngebäudeversicherung dann, wie auch gerichtlich verschiedentlich immer wieder bestätigt wird, zu Recht sagt nein, wenn beispielsweise nur die Öffnung in der Wand das Loch zur Behebung des Rohrbruchs ein Quadratmeter Fliesenfläche ausmacht oder 2 Quadratmeter, dann steht tatsächlich aus der Gebäudeversicherung dem Eigentümer nur der Ersatz der Kosten für die Instandsetzung dieser 2 Quadratmeter Fliesenfläche zu, gegebenenfalls noch zuzüglich eines, wie man es dann nennt, merkantilen Wertausgleichs, aber eben nicht die Komplettverfliesung seines Badezimmers. Und das ist natürlich wunderschön, wenn ich die Versicherung habe, die dem Eigentümer dies entgegenhält und das dann auch gerichtlich bestätigt wird. Es ist weniger schön, wenn ich die Situation in unserem Fall habe, ihres Kollegen, der die Frage adressiert hat, wenn nämlich zum Beispiel dieser Schaden sich innerhalb einer Selbstbeteiligung bewegt und der Versicherer vielleicht der Verwaltung sagt, ich beschäftige mich gar nicht damit, weil wir wissen jetzt ja schon, dass wir den Schwellenwert nicht überschreiten. Und da wäre von meiner Seite der Rat, meine Damen und Herren, ziehen Sie sich den Versicherer als Verbündeten zur Seite. Besprechen Sie, vereinbaren Sie, so es immer geht, mit dem Versicherer, wie Herr Dr. Lang auch beschrieben hat, dass nicht nur die Verwaltung, sondern auch der Versicherer bitteschön den Schaden so bearbeiten als wäre es vollumfänglich ein ersatzpflichtiger Schaden. Insoweit schieben Sie dann die Verantwortung auch für die Bewertung, für die Qualifizierung der Ansprüche Ihres Eigentümers in das Feld des Versicherers. Und Sie vermeiden dann die strittigen Situationen, auf die Herr Lang völlig zu Recht hingewiesen hat und die ansonsten drohen würden. Ja, würden Sie in diesem Kontext, Herr Dr. Lang, noch etwas unseren Zuhörerinnen und Zuhörern raten, was jetzt die Schäden in so einem Spezialfalle eines Versicherungsvertrages mit Selbstbeteiligung angeht? Oder ich denke, das sind die wichtigen Punkte, auf die wir hingewiesen haben.
Ja, ich meine auch, also man kann sich ja damit trösten, der BGH hat ja nicht Unrecht, dass er sagt, wenn man solche Selbstbehalte vereinbart, profitieren alle davon, dann ist es nur gerecht sozusagen, das an der Stelle auch wieder zu verteilen. Das ist tröstlich, wenn man sich das klar macht, dann tut es nicht so weh.
Ich denke auch an der Stelle und dieses gewisse Maß an Weisheit, was man den Damen und Herren des Bundesgerichtshofes zuweilen ja zuschreibt, völlig zu Recht zuschreibt, wird hier vielleicht an der Stelle dann auch unter Beweis gestellt. Ja, meine Damen und Herren, das war die letzte Frage, die uns im Vorfeld unserer letzten Verwaltersprechstunde noch eingereicht wurde, adressiert wurde. Wir hoffen, dass wir natürlich allen voran alle Ihre Fragen beantworten konnten. Ich möchte mich allen voran bei unserem heutigen Experten, Herrn Dr. Lang, nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für Ihre Expertise, für Ihre Zeit und dass Sehr Sie gerne. Diese praktische Hilfestellung für das Tagesgeschäft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richten konnten. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse und für Ihre Teilnahme auch an unserem heutigen Podcast bedanken. Und wir, darf ich sagen, würden uns sehr freuen, wenn wir uns demnächst wieder sehen würden bei unserer nächsten Attikon Verwaltersprechstunde. Und wenn Sie zwischenzeitlich Lust auf weitere Podcasts außerhalb unserer Verwaltersprechstunde haben, stöbern Sie doch einfach mal bei Immowissen à la Ivia. Ich bin sicher, dort werden Sie fündig werden. Und wenn Sie von unserem heutigen Experten, Herrn Dr. Lang, das ein oder andere an Ausführungen noch sehen möchten in Bezug auf verschiedene Einschätzungen zu verschiedenen Themenbereichen, stöbern Sie ein wenig auf der Homepage der IVIA Akademie. Dort finden Sie verschiedene Videos. Herzlichen Dank, lieber Herr Dr. Lang, für Ihre heutige Teilnahme. Unsere nächste Sprechstunde findet statt am 15. Mai und ich würde mich freuen, meine Damen und Herren, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Immer wissen, à la IVIA Akademie.